Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Wir hatten ja in letzter Zeit einige Highlights, zum Beispiel die 100. Podcast-Folge auf der Zugspitze. Aber heute steht ein weiteres Highlight bevor. Ich hatte ja schon ein paar Mal das Thema Netzwerken hier in den Podcast-Folgen. Und mein heutiger Interviewgast, den habe ich nur kennengelernt eben über das Thema Netzwerken. Ich war ja auf der Security 2018 in Essen und habe mich dort mit dem David Pülz unterhalten von der Firma Enforcer. Und der hat mir dann den Kontakt vermittelt zu meinem heutigen Interviewpartner, und zwar zu Thorsten Toto Heim, den sicher der eine oder andere von euch aus dem Fernsehen kennt. Ich hatte die Gelegenheit, ihn zu interviewen in der Lobby eines Hotels, deswegen bitte die Hintergrundgeräusche ignorieren. Ich wünsche euch viel Spaß, und er ist ja auch auf der zweiten Nürnberger Sicherheitskonferenz als Redner. Wer ihn mal live sehen möchte, kommt zur zweiten Nürnberger Sicherheitskonferenz, 5. April 2019. Da könnt ihr ihn dann sehen. Jetzt aber erstmal das Interview. So, es läuft. Passt alles.
Jetzt geht's aber richtig los.
So. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Ich habe ja immer wieder spezielle Gäste hier in der Show, aber heute habe ich einen ganz speziellen Gast, nämlich den Thorsten Toto Heim. Hallo, Thorsten.
Ja, grüß dich, wunderbar.
Ja, es kennt vielleicht nicht der eine oder andere, kennt dich vielleicht trotz deiner Medialität nicht. Stell dich noch mal kurz vor.
Ja, also ich heiße Thorsten Toto Heim, bin 55 Jahre alt und immer noch Polizeibeamter am 38. Polizeidienstjahr. Habe damals bei der Polizei angefangen, 80/81, und habe durch einen Zufall in der Serie angefangen. Wir waren die ersten Urväter der Doku-Soap 2001 mit dem Kollegen Harry Weinkauf. Und das haben wir über Jahre gemacht, sind im Ausland gewesen und machen sehr viel im Sicherheitsbereich und natürlich auch Polizeidienst.
Okay, gut, vielen Dank für diese kurze Vorstellung. Warum bist du denn überhaupt heute in Nürnberg? Wir treffen uns ja hier in Nürnberg.
Ja, ich bin ja gut befreundet mit Peter Althoff, den Franken kennt ja hier jeder, glaube ich, im Bereich. Also habe ich immer das Gefühl. Und Peter und ich, wir kennen uns schon Jahre auf, den haben uns auf Veranstaltungen mal kennengelernt, haben eigentlich uns zusammengesetzt und haben gesagt, immer sollten wir nicht, weil wir aus verschiedenen Bereichen kommen, nicht irgendwie was im Bereich der Sicherheit machen. Du machst ja auch hier, du bist ja Promi-Begleiter, Bodyguard. Und dann haben wir Marco Brandes noch dazu geholt, der hat eine Sicherheitsfirma in Hannover und ich eben als Polizeibeamter. Dann haben wir dementsprechend Videos gedreht, keine Videosequenzen. Gehen jetzt mit der Veranstaltung Tag der Sicherheit in große Einkaufszentren, so wenn die Tag der offenen Tür machen oder verkaufsoffenen Sonntag, und versuchen die Bürger auf eine informelle Weise zu unterrichten, zu informieren, Tipps und Ratschläge zu geben, wie man seine eigene persönliche Sicherheit erhöhen kann, was einem nicht passiert. Und wir haben wieder ein paar Videos gedreht und hatten ein paar Vorführungen auf. Wir können immer unser Programm ein bisschen wechseln. Und das läuft eigentlich ganz gut. Wir waren vorher ja 6-mal unterwegs. Und nächstes Jahr haben wir auch schon ein paar Termine wieder. Wir müssen mal gucken, dass wir Zeit finden. Aber uns liegt das gerade am Herzen, dass auch die Bevölkerung eben die subjektive Sicherheit, das Gefühl der Bürger erhöht wird. Und da, wenn wir da so ein bisschen dann an den Stellschrauben drehen können, freuen wir uns natürlich auch, ne?
Okay, das klingt doch sehr schön. Wie bist du denn zur Polizei gekommen?
Ja, das war auch wieder ein reiner Zufall, weil ich war im Gymnasium, wollte Abitur machen und Sport und Medizin studieren. Mein 18 Monate jüngerer Bruder, der hatte im Briefkasten damals von der Polizeiland Nordrhein-Westfalen, hatte er einen Flyer, Hubschrauber fliegen, Porsche fahren auf der Autobahn, Kart fahren, Spezialkommando, und der wollte dann dahin. Und da wir aus Solingen, aus dem Bergischen kommen, das ist aus der Klingenstadt Solingen, und nach Essen mussten zur Prüfung, hat meine Mutter gesagt, so, Junge, du bist der Ältere, du fährst mit und begleitest ihn, du kannst deinen kleinen Bruder nicht allein lassen. Und früher hat man noch auf seine Mutter gehört. Und dann bin ich mit ihm rübergefahren und da musste ich mich natürlich auch anstrengen. Wir waren 51 Leute da, die Prüfung mitgemacht haben. Und am Diktat waren wir 17 Leute weniger. Und dann habe ich natürlich auch der Ehrgeiz gepackt, das auch zu schaffen. Ja. Und bin dann mit meinem Bruder gut durchgekommen. Wir waren dann unter den letzten 12. Und dann war der beim Arzt und ich habe dann auch mit 3 weiteren Leuten, also mit 4 Mann, haben wir dann die Prüfung bestanden und habe mich dann damit auseinandergesetzt, ob ich nicht wirklich noch Polizeibeamter werden will, und habe das bis heute nicht bereut. Ich mache das immer noch gerne, bin auf der Straße, Es ist anders geworden, aber generell ist das immer noch meine Berufung. Ich mache den Beruf sehr, sehr gerne. Mein Bruder ist übrigens dann bei der Bundeswehr untergekommen, hat auch da Ausbilder gemacht zur Marine. Fährt er auf Zerstörer und auf dem Kreuzfahrtschiff und so weiter. Da begleitet er viele. Auch im Mittelmeer haben sie da Aktionen gehabt. Und ja, mir macht es immer noch sehr viel Spaß.
Okay. Porsche fahren auf der Autobahn. Ich dachte, das gibt's bloß in Baden-Württemberg, dass da Porsche eingesetzt werden,
auch
in
Nordrhein-Westfalen. Früher hatten sie schnelle Autos auch so. Also ich bin die Porsche gefahren bei der Polizei.
Okay.
Gerade bin ich schon gefahren und beim Sondereinsatzkommando war ich auch ein halbes Jahr. Also das ist auch kein Thema. Aber generell hat man denen noch viel erzählt und die Welt hat sich geändert und viele Sachen funktionieren an sich so nicht. Man kann es vielleicht versuchen, speziell unterzukommen, aber generell ist es natürlich ein sehr, sehr vielfältiger Beruf und in vielen Bereichen. Und wenn man da überall mal reingeschnuppert hat, versteht man das Geschäft und macht es eigentlich auch ganz gerne, vor allem, weil ich mit Menschen eigentlich gerne umgehe.
Ja.
Freund und Helfer muss sich entwickeln, helfen kannst du ab und zu. Und Freundschaft muss sich eben über eine längere Zeit entwickeln. Aber schön, dass die Bürger uns in Anspruch nehmen. Ich sage den Leuten immer, es gibt keine dummen Fragen, gibt nur dumme Antworten. Bitte ruft uns an oder wenn ihr was seht. Wir leben davon, von den Informationen, dass wir auch wirklich unsere Arbeit da vernünftig machen können.
Ja, weil du sagst Entwicklung, du bist jetzt ja dann über Jahrzehnte da bei der Polizei. Ich habe mich auf der Security in Essen mit einigen aus dem Polizeibereich und allen, die dann gesagt haben, heute wird die Polizei gar nicht mehr so ernst genommen. Wenn vor 30 Jahren der Polizist was gesagt hat, dann war das so. Heute nimmt es keiner mehr so wirklich ernst. Wie siehst du das?
Ja, früher war das ja so, dass da hast du ja generell, ob das ein Arzt gewesen ist, ein Richter, Soldat, Polizei, da hast du stramm gestanden, in Anführungsstrichen. Da hattest du Grundrespekt, den hast du von deinen Eltern und Großeltern mitbekommen. Generell hat meine Oma immer gesagt, so, wenn du jemanden hast, der älter ist und der hat meistens mehr Lebens- und Berufserfahrung, dann hörst du erstmal zu und hältst dich zurück und guckst mal, was der erzählt und so weiter. Heutzutage haben wohl einige Generationen vergessen, ihre Kinder richtig zu erziehen. Und wenn man das so sieht, heutzutage kennt jeder seine Rechte, aber seine Pflichten leider nicht. Und wenn man also feststellt, dass jeder Arzt da bald verklagt wird im Krankenhaus mit Kunstfehlern, da packt sich keiner mal in die eigene Nase oder die Rettungskräfte selbst hier vor Ort, die helfen wollen, angegriffen werden. Ja. Wir werden teilweise auch wirklich beleidigt und bedroht und so. Da hat sich da schon vieles geändert und da haben einige Generationen vergessen, ihre Kinder richtig respektvoll und demütig zu erziehen. Da geht es nicht um die Polizei, es geht um ein Gesellschaftsproblem eigentlich. Ich glaube, manchmal geht es uns eigentlich zu gut, sondern die Leute haben einfach vergessen da, wie der Umgang so ist. Aber da kommen wir wieder zu. Ich glaube, die neuen Generationen, die jetzt die letzten Jahre nachkamen, die wir da auch mit Erziehung haben, unsere Kinder herangeführt haben, die haben wieder einen anderen Antrieb, die haben auch wieder einen anderen Respektsumgang und die sind auch nicht mehr so rebellisch wie vielleicht früher, wie in den 60er Jahren, sagt man ja auch. Und da kommen wir wieder zum Dreh, aber zwischendurch ist mal was verloren gegangen und da müssen wir wieder hin als Gesellschaft, gemeinsam, miteinander, dass wir da miteinander vernünftig leben und auch vernünftig miteinander umgehen.
Ja, aber ich denke, es ist auch ein bisschen ein politisches Problem, auch das hören wir immer wieder aus dem Polizeibereich, dass die Politik nicht hinter den Polizisten steht. Und wenn jetzt halt irgendjemand die Polizei anpöbelt, beleidigt oder sonst irgendwas und dann passiert nichts, dann denkt er sich, na, dann kann ich das jetzt immer so machen.
Ja, das Problem ist einfach, dass man vielleicht für eine Rotlichtfahrt mehr bezahlt als für alle anderen Sachen. Und es gab ja das Strafgesetzbuch auch. Wir haben eigentlich genug Gesetze und vernünftige Gesetze. Die müssen natürlich auch von dem Richter, der eine Frei in seiner Entscheidung ist, vernünftige Urteile erwarten dürfen. Wenn ich bedenke, dass früher auch so eine Sachbeschädigung oder auch eine Sachbeschädigung an einem Streifenwagen schlimmer behandelt worden ist, als wenn eine, sagen wir mal, eine Körperverletzung, eine gefährliche Körperverletzung begangen hast,
ja,
dann ist das natürlich auch ein Unding. Also da muss man gucken, dass die Menschlichkeit, die körperliche Unversehrtheit auch in den Vordergrund tritt. Und da muss man einfach auch sagen, da erwarte ich auch, dass ein Gericht durchgreift. Man hat sehr oft das Gefühl, dass das eben nicht passiert, dass die Urteile zu mild sind. Und wenn ich dann weiß als Täter, ja gut, was passiert mir denn? Ich gehe da vielleicht mal ein paar Tage im Bau oder so was.
Ja.
Die lachen sich ja kaputt über uns. Und das ist eigentlich, was der Bürger auch draußen nicht versteht. Bei Straftaten, hier wo der dunkelhäutige Mitbürger da jetzt jemanden vergewaltigt und getötet hat und dann wird ein Urteil gesprochen, dann kriegt er plötzlich 2 Jahre weniger und keiner hat eine vernünftige Begründung. Da sage ich einfach auch, da muss man gucken. Es gibt immer nur einen Täter oder zwei Täter und es gibt ganz, ganz viele Opfer. Bei einer Straftat im Verbrechensbereich hast du immer 1, 2 Täter und dann hast du sehr, sehr viele Opfer. Und zwar die Frau, die vielleicht misshandelt worden ist, der Ehemann, die Kinder, die Omas, die Verwandten, die Freunde. Und dann hast du, wie gesagt, viele, viele Opfer. Und da passiert eigentlich auch zu wenig mit der Begleitung. Und wenn die dann im Gericht noch teilweise grinsen und sich da kaputt lachen, da sage ich auch, da geht was fehl. Und da muss man einfach sagen, wir haben genug Gesetze, nur da muss die Zusammenarbeit zwischen der Exekutiven, der Staatsanwaltschaft und des Gerichts einfach auch besser passen. Und das muss man eben auch präsenter machen und dann auch vernünftig erklären, dass die Leute das auch wahrnehmen und sagen, guck mal, also es passiert doch was. Und da fühlen sich viele im Stich gelassen. Ja, Politik ist natürlich klar, es ist natürlich auch komisch. Früher hat das ja wirklich auch viele Politiker, die vorher einen anderen Beruf hatten und so weiter. Heutzutage weiß ich gar nicht, ob man Politik studieren kann. Natürlich, Politikwissenschaft kann man studieren, ja. Aber so Politiker, den Job, den gibt's an sich so gar nicht. Ja. Und da denkt man dann doch, dass junge Menschen, die eigentlich so in einem anderen Bereich noch nicht so viel Berufserfahrung haben, die werden dann da in den Bundestag gesetzt und so weiter und haben eigentlich die Berufs- und Lebenserfahrung noch gar nicht. Und das schadet natürlich auch so. Ne? Das ist immer so, auch von der Urteilsfindung her schlecht. Man sollte die Leute wirklich mal auf die Straße schicken. Die sollen eigentlich auch wirklich mal in viele Bereiche gehen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Und wenn man das dann auch weiß, das dann auch wahrnimmt, dann kann man auch vielleicht nachher gut führen oder auch vernünftig dementsprechend Politik machen. Und das fehlt einfach auch. Polizei, wir sind ja immer die Doofen. Also wenn du in die Presse guckst, entweder sind wir zu feige oder wir sind die Schlägertruppe, dann ist alles nicht richtig. Da wird vieles auf die Polizei abgewälzt. Die Leute verstehen das, also der Bürger, der versteht das. Nur die Polizei hat einen Auftrag. Zum Beispiel, auch wenn eine rechte Demo ist, muss sie geschützt werden. Auch wenn es um Atomkraft geht. Da geht es nicht um meine Meinung, da geht es um meinen Beruf. Heißt, ich habe den Castortransport zu begleiten, ich habe eine NPD-Demo zu begleiten, ich mache das oder das oder das. Das ist mein Beruf und dafür werde ich bezahlt. So, und welche Meinung ich habe, das spielt in dem Moment keine Rolle, die muss ich hinten anstellen und das verstehen die Leute nicht. Die denken immer hier, die Polizei wird instrumentalisiert, die in Hamburg hier am G20-Gipfel, wo die Kollegen da angegriffen worden sind, ja. Da schüttle ich nur den Kopf. Da sage ich immer, glaubst du, die Kollegen haben da Bock, 4 Tage nur ein paar Stunden zu schlafen, sich mit dem asozialen Pakt und mit den Straftätern, das sind ja keine Aktivisten, ja. Die Linksradikalen sind Straftäter, die Ultras und so weiter, genau wie die Rechtsextremen, die wollen wir nicht haben und die machen Riesentheater und die wollen sich ja nur pulvern, die wollen nur Theater machen, die wollen nur auf den Putz hauen und wir haben als Polizei da gar keinen Grund und Bock, uns da hier mit denen zu prügeln, außer wenn die natürlich Straftaten begehen und da bist du immer der Buhmann, egal wie du dich drehst. Und dann ist aber schon 30 Jahre so, man hat sich dran gewöhnt leider, es fehlt aber wirklich manchmal die Durchschlagskraft, wo die Politik sagt, so pass auf hier. Ich habe immer gesagt, bei so einem großen Demo Schnellgericht, da müssen 2 Schnellrichter da sein, die haben Straftaten begangen, die ist gefilmt worden, die werden vorgeführt, der Richter verurteilt die sofort und dann ist die Strafe folgt auf dem Fuße und da dauert dann nicht 1,5 Jahre, bis irgendwie mal ein Urteil gesprochen wird. Das muss sofort geschehen, die müssen sofort mal eingesperrt werden und dann hört sich das, wird auch bestimmt dann auch die Gesellschaft ein bisschen besser.
Es gibt auch leider so ein Nord-Süd-Gefälle, also das heißt, im Süden wird härter geurteilt, im Norden lockerer. Es gibt inzwischen in Großstädten Stadtteile, wo sich die Polizei nachts nicht mehr so richtig reintraut. Wie kann man das durch mehr Polizei, wie kann man sowas entgegenwirken?
Ja, da hat die Kommune hat dann auch, es verteilt sich über ganz Deutschland, da hat die Kommune auch nicht aufgepasst oder zugelassen, dass sich eben solche fast in Anführungsstrichen rechtsfreie Räume bilden. Ja. Und da kann man natürlich auch nur Folgendes machen. Man kann auch nur mit Hundertschaften da rein, hört sich jetzt durch. Aber da müssen Polizeibeamte rein, die da auch nicht wohnen und nicht leben. Wow. Weil wenn der normale Schutzmann, wenn ich jetzt hier im Streife fahre, ich wohne auch in der Ecke, ja. Dann weiß man, wo meine Familie vielleicht wohnt und so weiter. Und diese kriminellen Clans, die wir immer noch haben, die kriegen sowas raus. Und bevor die deine Familie bedrohen, dann kannst du natürlich gar nicht so anschalten, wie du willst. Wenn du aber natürlich jetzt, wie ich damals, du arbeitest in Köln, bist aber wohnst in Bochum, lebst in Bochum, ist das natürlich was anderes. Und da muss man einfach sagen, die Hundertschaften sind zusammengezogen, die wohnen in den Bereichen nicht und die müssen dann einfach da rein, weil die auch dann unantastbar in dem Moment sind. Und da kriegt man nicht so schnell raus, wer es ist und so weiter. Weil sind auch viele Kollegen privat dann auch bedroht worden. Ich weiß, wo deine Familie wohnt, dein Haus. Das ist immer so, Bedrohung heißt immer normal mit dem Verbrechen, aber ja. Diese Bedrohlichkeit unterschwellig, ich weiß, wo du wohnst, ja. Da hat man doch schon Angst und vor allem um die Familie. Klar. Und da wirst du nie so arbeiten können, als wenn du dementsprechend frei von solcher Sache bist, wo du sagst, ja, ist mir doch egal, der weiß gar nicht, wo ich wohne oder meiner Familie, dann kann ich doch anders agieren. Und da ist aber auch, sind viele Polizeipräsidenten, wie der Frank Richter zum Beispiel in Essen, die steuern dagegen und da müssen wir wieder gucken, dass die wieder auch praktisch auch genauso behandelt werden wie jeder andere auch. Da gibt's keine rechtsfreien Räume. Und da ja. Muss die Politik auch was tun und muss man dann dementsprechend einschreiten und dann wird dann auch wieder was.
Gut, jetzt hast du ja noch ein zweites Standbein seit einiger Zeit. Du warst ja dann 14 Jahre lang mit einem Kollegen auf Streife. Wie bist du denn da dazu gekommen?
Das ist immer eine lustige Geschichte hier. Ich hatte also in Köln damals schon mal bei ein, zwei Serien mitgedreht, Balko und so, und bin dann in Bochum gewesen und die Drehgesellschaft, die Tocchi Brothers, hatten einen Auftrag von den 24-Stunden-Reportagen bei Sat.1 eine Dokumentation zu machen, die eigentlich um 23.50 Uhr laufen sollte. Da sollte ein Polizeipärchen, also eine Kollegin und ein Kollege, begleitet werden im Ruhrgebiet. Und da haben die sich überlegt, wo gehe ich hin? Wir waren sind aus Essen, fahren wir lieber nicht in Essen, Straße, wer weiß, wie wir das antreffen von der Verwandtschaft. Dann haben die in Dortmund, Mühlheim so rumgefragt, da hatte die Polizeiführung gesagt, machen wir nicht. Dann haben die in Bochum nachgefragt und unser damaliger Polizeipräsident, Herr Wenner, hat gesagt, ja, das ist eine wichtige Sache, die sollen mal sehen, was wir auch so machen. Und dann hat er rumgefragt, hier freiwillig, wer macht's denn? Wer hat da Bock drauf? Und dann hat sich dann freiwillig keiner drauf gemeldet. Und dann war ich im Urlaub, dann hat er mich von der Polizeiführung, hat man mich angerufen, hat gefragt, ob ich das machen würde. Und das sind ja nur so 2-3 Tage sollten es sein. Und ich habe mir das dann überlegt und ich sollte erstmal eine Kollegin an die Seite gestellt bekommen, die ich aber so persönlich nicht kannte. Habe gesagt, das ist schon schwierig, wenn ich mit Kamera begleitet werde und jemanden nicht kenne. Daraufhin habe ich den Thomas gefragt, den Harry, sollen wir uns das antun, sollen wir da mal gucken. Und dann sind wir im Dienst ja auch fast 9 Jahre begleitet worden. Im Spät- und Nachtdienst haben dann als Erste die Urväter der Dokus so praktisch erfunden, in Anführungsstrichen, wieder aufleben lassen. Gab es auch den Kress-Report, der das begutachtet hat. Ja, und dann sind wir dann da Schleife gefahren, haben da kein Geld für gekriegt, explizit, weil wir in unserem Dienst waren. Und es war eine lustige Geschichte. Nachher durften wir ins Ausland, sind wir privat ins Ausland geflogen, durch alle Herren Länder, und haben da die Kollegen begleitet. Also vorher habe ich bei Blaulichtreport mitgespielt, ein Jahr. War also sehr, sehr schön und ich bin immer noch in dem Bereich tätig auch und mache noch viele Sachen, weil es einfach wichtig ist, dass man so versucht, die Sicherheit zu erhöhen. Ja. Das kann man eben nur gemeinsam machen und ich will da nicht den Schlauen machen, aber man kann einige Tipps, Anregungen geben, da muss dann jeder für sich selber entscheiden, wie er mit seiner Sicherheit umgeht.
Das war Teil 1 des Interviews mit Thorsten Totoheim. Den zweiten Teil gibt es dann nächsten Montag. Ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Woche. Bis dann, alles Gute und tschüss. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.